Betreten die Burg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
In a world.
In a world before time.
Ja, wir waren auf der Suche nach einem guten Film.
In space.
Die Aufnahme läuft schon.
Ach so.
Deswegen habe ich angefangen, wir waren auf der Suche nach einem guten Film. Gekriegt haben wir Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock.
Ja.
Was sich eher anfühlt wie eine lange Episode. Reden wir jetzt.
Er hat scheinbar nicht sehr lange gesucht.
Ja. Wir kommen zur Folge 3 unserer Star Trek-Reihe. Wir ziehen durch. Wir müssen aber vielleicht, bevor wir über Star Trek 3 reden, würde ich ganz gerne noch einen kleinen Exkurs machen, weil ich in der Zwischenzeit, man muss sagen, wir produzieren relativ weit vor. Das ist ja ein zeitloses Thema. Wir gehen nicht davon aus, dass sich aktuell etwas entwickelt, dass dieser Podcast alt werden lässt oder so. Deswegen haben wir gesagt, wir sammeln erst noch ein bisschen, bevor wir die veröffentlichen. Jetzt gab es aber tatsächlich folgendes Ereignis. Es gab von Red Letter Media ein Video zu Star Trek The Motion Picture. Und ich bin da ja relativ naiv drangegangen damals. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht der Riesentreck. Ich habe die halt alle mal gesehen, die Filme. Ich bin eher der Filmfan als der Fan der Originalserie. Und dann kam halt dieser, und dann haben wir halt darüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, den Director's Cut gesehen. Ich weiß nicht mal, welchen langweiligen Cut wir gesehen haben. Entweder den langweiligen Kinocut oder den langweiligen...
Boring Cut haben wir
gesehen. Boring Cut. Und dann würde ich ganz gerne noch ein paar Infos nachreichern, die ich jetzt kenne, dank des Videos von Red Letter Media.
Den Echtzeit-Cut.
Den Echtzeit-Cut. Es gibt nämlich noch einen dritten Cut tatsächlich offensichtlich, der ein Extended-Cut sozusagen.
Den Kit-Cut.
Den Kit-Cut. Den sie veröffentlicht haben als Fernsehspecial. Und die mussten halt diesen Film dann auf Mitwerbung 3 Stunden dehnen. Und deswegen haben die ganz viele Sachen reingeschnitten. Und da kann ich halt tatsächlich dieses Video empfehlen von Red Letter Media.
Hätte mehr Werbung reingeschnitten.
Das wäre spannender gewesen. Ne? Genau. Und aber auch, dass dann zum Beispiel Sachen nochmal tatsächlich so ähnlich wie bei der Special Edition von Star Wars, Sachen tatsächlich verändert wurden jetzt in der neuen Blu-ray-Version, die wir gesehen haben, beziehungsweise 4K-Version. Unter anderem, Szenen von San Francisco, glaube ich, von der Golden Gate Bridge, die wurden nochmal digital neu gemacht, oder es gibt so einen Shot auf Vulkan von so mehreren Statuen, das wurde auch nochmal neu gemacht, genau, und das haben die tatsächlich nochmal nachträglich für diese Special Director's Cut Edition nochmal neu gemacht. Das wollte ich noch ganz gerne an dieser Stelle nachreichen. Aber so, du bist das Bock.
Ich glaube, dein Intro war spannender als der Film, den ich gerade gesehen habe.
Naja, komm, er ist besser als Star Trek The Motion Picture.
Das ist nicht schwierig.
Ja.
Ich hatte ja gerade gesagt, also The Motion Picture fühlt sich ja so an, als hätte man den in Echtzeit einfach erzählt.
Mhm.
Und man hätte nicht weggeschnitten, wenn die einfach 6 Stunden durch den Weltraum fliegen und es passiert nichts. Aber bei diesem Film fand ich es erstaunlich, wie wenig Spannung, die in diesem Film erzeugen konnten.
Ja, selbst mit tatsächlich eigentlich für die Geschichte spannenden Szenen. Also da passieren ja Dinge, die sich teilweise bis in Teil 6 weiterziehen. Nämlich, dass die Klingonen Spoiler-Alarm, den Sohn von Captain Kirk umbringen und so Sachen. Aber fangen wir erstmal mit der Grundprämisse an. Er schließt ja direkt an Teil 2 an, der Zorn des Khan. Spock ist gestorben bei der Rettung des Schiffs, hat aber vorher noch, wir wissen am Ende von... Hat er Dr. McCoy befingert und offensichtlich ihm die sein Gedächtnis übertragen, wie wir jetzt in Teil 3 erfahren. Und das Praktische war, sie haben ja die Leiche von Captain Kirk auf Genesis, diesen neuen Planeten, geschossen. Von Spock auf diesen Planeten geschossen. Und und jetzt gibt es ein Forschungsschiff, das tatsächlich sehr klein aussieht. Das sieht auch so ein Shuttle eigentlich, so ein bisschen. Die, wie heißt die nochmal?
Die USS Grissom.
USS Grissom, genau.
Aber wir lernen ja noch ein ganz anderes Raumschiff auch noch.
That's the Bird of Prey.
Nein.
Welchen meinst du denn?
Das ist das Stan Lee-Schiff.
Stan Lee-Schiff?
Mhm. Die USS Excelsior.
Ach so. Stimmt, die Excelsior, ja. Die sabotiert wird.
Ja, Fans der Serie wissen, das ist dann nachher auch die gleiche Klasse, der auch die Enterprise B dann nachher entspricht. Mhm.
Genau, sieht ja auch schon, man hat schon diesen etwas runderen, diesen halbrunden Bauch, wo die Gondeln dran sind. Die Gondeln liegen ein bisschen niedriger. Das sieht also ein bisschen windschnittiger aus, ist ja auch wichtig, ne, im Weltall. Was ich ja ganz spannend fand, war ja, dann ging es ja darum, in einer Szene, was passiert jetzt mit der Enterprise, und die sollte außer Dienst gestellt werden. Die ist ja auch schon 20 Jahre alt. Und ich finde das ja ehrlich gesagt bei so einem, das ist ja ein Riesenschiff, ne, sehr riesengroß. Da frage ich mich, ist das nicht ein bisschen ineffektiv, solche Riesenschiffe zu bauen und nach 20 Jahren dann zu sagen, nee, jetzt können wir die auch außer Dienst stellen.
Du hast mir das vorhin ja gesagt, und dann habe ich jetzt mal kurz darüber nachgedacht. Das erste, woran ich ja denken musste, war ja zum Beispiel die ISS.
Mhm.
Die ja auch auf circa 20 Jahre angelegt war, und dann wird die halt außer Dienst gestellt und dann wird irgendwann eine neue Raumstation wahrscheinlich das ersetzen. Aber jetzt überleg dir mal, dass man 1989 mit einer Saturn V von 1969 in den Weltraum geflogen wäre.
Ja.
Das wäre ja schon ein sehr großer Unterschied gewesen.
Ja, aber wir gehen ja mal davon aus, dass ja, also sagen wir mal so, entwickelt sich denn Technik bei sowas dann ab diesem Punkt noch schneller, oder rüstet man dann nicht einfach, ist es nicht effektiver aufzurüsten? Weil mein Vergleich war ja die Schiffsfahrt, die ja sowieso immer so als Vorlage gilt bei Star Trek, und in der Schiffsfahrt ist es ja nicht so, dass du nach 20 Jahren setzt, jetzt ist die USS, weiß ich nicht, Discovery, aber obsolet. Also baut man lieber ein neues.
Das wirklich Witzige daran ist ja eigentlich, David, wir sprechen ja hier von einem Schiff der Constitution-Klasse.
Ja, Philipp.
Und sie sagen ja, die Enterprise ist so furchtbar outdated, sie müssen sie außer Dienst stellen. Was machen sie am Ende des nächsten Films?
Teil 4, meinst du jetzt?
Mhm. Sie nehmen die komplett gleiche Schiffsklasse, klatschen A dran, und das ist dann die moderne Enterprise.
Ja, weißt du,
das ist das gleiche Design. So. Das ist doch nicht mal ein neues Design ausgedacht.
Ja. Also, uns sind ja so ein paar Kleinigkeiten dann aufgefallen.
Das ist wie der Typ, der sich irgendwann, der hat den 2-Klingen-Rasierer erfunden, den 3-Klingen-Rasierer, und dann hat er sich so gedacht, so, boah, scheiße, ich muss mir was Neues einfallen lassen.
Der 4-Klingen-Rasierer.
Boah.
Stimmt, es gab mal so ein Aufrüsten bei den Klingenrasierern, es wurden immer mehr, ne?
Ja, mittlerweile sind wir gleich bei 5 oder 6 angekommen.
Unglaublich.
Bis der Klingenmann eine neue Idee hat.
Ja. Ich bin deswegen auch so bärtig, weil ich habe nur so ein Rasierhobel, wo so eine Klinge drin ist quasi. Aber der kommt nicht mal durchs Gestrüpp durch, das trage ich Vollbart.
Das ist so ein Lady Shave.
Ich glaube, der Lady Shave von meiner Frau würde besser funktionieren. Nee, stimmt nicht. Ich müsste einfach mal die Rasierklinge austauschen. Aber kommen wir zu was Interessanterem zurück.
Ich fand das spannend.
Spannender als
eine Bartgeschichte.
Auf der Suche nach Mr. Spock. Naja gut, auf jeden Fall David, der Sohn, der auch am Genesis-Projekt mitgewerkelt hat, zusammen mit seiner Mutter, und nicht mehr Kirstie Alley, Lieutenant.
Also es ist immer noch Savick, aber sie wird jetzt gespielt von Robin Curtis.
Genau, ist das so? Robin Curtis, okay. Du bist mit Namen da Firma als ich. Genau, und warum ist nochmal Kirstie Alley raus? Sie wollte zu viel Geld, ne?
Ja, also es war so, dass man wohl aber von Seiten von Paramount einen Fehler gemacht hat.
Okay.
Und zwar hat man normalerweise, wenn man ja weiß, dass eine Figur wiederkehrend auftritt, wenn man dieser Person einen Vertrag anbietet, dann schließt man direkt einen Vertrag ab, in dem auch eine Option für weitere Filme besteht.
Mhm.
Dann wären alle finanziellen Klauseln vorab geklärt gewesen. In diesem Fall hat man aber wohl vergessen, Kirstie Alley einen Vertrag in den Vertrag reinzuschreiben, dass eine Option für einen weiteren Film besteht.
Mhm.
Das bedeutet, Kirstie Alley konnte nach diesem Film sie haben dann schon das Drehbuch geschrieben, in dem Savick ja eine wichtige Rolle spielt.
Mhm.
Und das ist dann natürlich für Christy ehrlich, ich meine, ich kann es verstehen, dass man dann sagt, ja, dann müssen wir halt einen neuen Vertrag schließen.
Mhm.
Und es scheint ja eine sehr wichtige Figur zu sein in dem Film, dann hätte ich jetzt auch gerne mehr Geld als in dem ersten Teil.
Mhm.
Und das haben sie dann nicht gemacht und haben dann einfach gesagt, okay, dann nehmen wir halt eine andere.
Mhm.
Und verwirren die Zuschauer einfach noch mehr.
Ja, deswegen wird sie auch sehr offensiv eingeführt, indem sich ein anderer Sternflottenoffizier sie auch direkt mit Lieutenant Savick anspricht. Wo ich mir denke, so welche andere Vulkanier sitzt denn da noch? Welche andere Vulkanierin ist ja jetzt nicht so, weißt du, ich komme ja auch nicht zu dir ins Büro, wenn wir zusammenarbeiten seit 20 Jahren und sag zu dir, Philipp.
Ja, also David Müller.
Philipp Lessig, ne? Also, ne, damit auch jeder weiß, wer es ist. Also, und ich finde es ein bisschen schade, ich mochte ja Kirstie Alley in der Rolle und ich finde tatsächlich, es ist jetzt so ein kleines Downgrade, aber nicht so wahnsinnig schlimm, auch, muss man auch
sagen. Naja, man muss jetzt auch sagen, was hatte sie jetzt, ich meine, sie hatte relativ viel Screentime für so eine Rolle, aber eigentlich gemacht hat sie nicht viel.
Naja, sie hat Spocks Körper durch die Pubertät geleitet.
Ja, aber gefühlt haben alle irgendwie nicht viel gemacht, außer Kirk und Pille. Also irgendwie... Ja, und vielleicht Krug, also der gegnerische Klingone.
Gespielt von?
Doc Brown.
Doc Brown, Christopher Lloyd, genau.
Genau, und der hat tatsächlich in einem Interview vor ein paar Jahren das als seine absolute Lieblingsrolle bezeichnet.
Ja, wundert mich nicht. Ist ja auch, er spielt es ja auch cool. Er hat ja offensichtlich auch sehr viel Freude daran, diesen hinterlistigen Klingonen-Lord.
Ja, also ich weiß, dass Leonard Nimoy wollte eigentlich einen anderen Schauspieler haben als Klingonen-Commander. Aber Paramount hat auf Christopher Lloyd bestanden, weil der auch so eine gewisse Theatralik mitbringt.
Mhm.
Und dann hat Leonard Nimoy halt gesagt, okay, dann nehme ich halt ihn. Ne?
Mhm.
Ich finde, es hat gut funktioniert. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir ja hier nicht nur neuen Klingonen-Commander eingeführt haben, sondern eigentlich ja die Klingonen noch mal komplett neu erleben. Das neue Design, also man hat schon das mit diesen Stirnwulsten am Anfang des ersten Teils schon gehabt, aber da hat man ja nur Klingonen gesehen und nicht so wirklich was über die Rasse erfahren. Und in der Serie waren zwar die Klingonen auch schon Hauptantagonisten der Sternflotte, aber die sahen halt aus wie normale Menschen und so richtig fein geschliffen war dieses Volk halt nicht. Es gab keine eigene Sprache, die hat man auch für diesen Film erst entwickelt.
Mhm. Wir haben sie leider nicht gehört.
Genau. Und die Synchronfassung, die deutsche Synchronfassung ist mehrfach kritisiert worden, habe ich auch nochmal nachgelesen, weil man auch zum Beispiel die Klingonen Sätze einfach ins Deutsche übersetzt hat.
Ja, was tatsächlich auch zu Verwirrung kommt, weil zum Beispiel entert ja die klingonische Crew die Enterprise, während ein neuer Selbstzerstörungsmechanismus läuft. Das wurde nämlich tatsächlich, vorher war es ja dieses runde Ding, was man so drehen musste, bis es dann endlich so weit war, dass man Selbstzerstörung einleiten konnte. Jetzt müssen einfach nur drei Offiziere einen Code eingeben. Vielleicht ist das die alternative Version, ich weiß nicht. Vielleicht konnte ich nochmal schnell ein Upgrade. Er hatte keine Zeit, die Schilde fertig zu machen, aber das hat er vielleicht noch eingebaut.
Ja.
Und was wollte ich sagen? Genau, und sie kommen aufs Schiff und dann läuft dieser Countdown und wir hören die halt die ganze Zeit Deutsch reden. Ne? Also in der gleichen Sprache wie die Sternenflottenoffiziere. Und dann sagt aber dieser Kommandant, der das Schiff geändert, ruft Christopher Lloyd an, sagt zu mir, ich verstehe nicht, weil hier ist irgendwas Komisches und hält ihm das so hin. Und dann hört er diesen Countdown und dann gibt es nur diese, schnell runter da! Und dann fliegt die Enterprise in die Luft. Also offensichtlich verstehen sie die Sprache ja nicht oder sie sind zu dumm, einen Countdown zu erkennen, wenn sie einen sehen, was immer darunter gezählt wird. Es ist ja nicht, bis die Disco-Kugel droppt, sondern bis das Ding wahrscheinlich in die Luft fliegt.
Ja, dieses Problem hat man ja häufig in deutschen Synchronisationen. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel noch bei Inglourious Basterds, ist so ein Film, der ja sehr von den unterschiedlichen Sprachen lebt. Und das war in der deutschen Synchronisation, haben sie einfach alles auf Deutsch übersetzt.
Mhm.
Und ich fand das... Hat dem Film so viel genommen.
Also gerade dann am Schluss, wenn es diese Sprachbarriere gibt im Kino zwischen den amerikanischen Bastards, den Deutschen um Christopher Waltz, und dann sollen die Italiener mimen und dann spricht Christopher Waltz ganz hervorragend das Italienisch und so.
Ja, aber das fängt ja am Anfang schon an, als der Hans Landa dann auf diesen Milchhof kommt.
Oh ja.
Und schon ganz viel
Szene, die Tarantino gedreht.
Genau, in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen dann spricht. Und jede einzelne Switch in die Sprache bringt wieder eine ganz andere Ebene in diese Szene rein. Mhm. Also man könnte eigentlich 10 Podcasts nur über diese Szene machen. Wir hatten sie ja auch schon mal in unseren besten Filmeröffnungen. Das ist schon lange her, aber
recht, ja.
Da war sie auf jeden Fall dabei. Aber was sie sich jedes Mal bei diesen deutschen Synchronisationen denken, wenn die das da machen, das ist Wahnsinn. Vor allem, weil sie dann ja in einer Szene, da sagt dann der Commander, ja hier der Klingon-Commander. Oder der Commander der Klingons.
Ja, der Klingons, genau.
Was?
Ja, aber da muss man auch fairerweise sagen, also A, war das, glaube ich, damals eine andere Zeit. Da wurde dann weniger drauf auf Akkuratesse geachtet und mehr an den Markt gedacht, weil damals gab es ja noch nicht die Option für heute, ich stelle halt die Blu-ray um. Also ich weiß noch, was für ein Game-Changer das war, als ich die erste DVD hatte und dann Terminator auf Englisch gucken konnte, Terminator 2, und Arnold Schwarzenegger mit seinem dicken österreichischen Akzent. Ich so, warum hat sich denn damals keiner gewundert in den USA, dass der Supercomputer der Zukunft eine Infiltrationseinheit baut, der einen fetten österreichischen Akzent hat und aussieht wie Arnold Schwarzenegger? Auffälliger geht's ja wohl nicht.
Ja, das stimmt schon.
Gut, aber das mal nur so nebenbei. Aber ich finde tatsächlich, also es wirkt natürlich, je älter wir werden, desto mehr wir auch gewohnt sind, auf Englisch zu gucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gucke mehr auf Englisch. Also ich kaufe auch englische Blu-rays tatsächlich von Filmen, die es hier nicht gibt. Desto merkwürdiger kommt einem das vor und desto. Aber ich finde immer, von wann ist der? 1984? Okay. Ne? Und tatsächlich finde ich es bis auf wenige Ausnahmen auch gar nicht so wahnsinnig auffällig. Es ist halt schade, weil es dem Film etwas nimmt, nämlich diese extra entwickelte Sprache im Deutschen. Aber ich fand es jetzt, das ist sicherlich nicht das Hauptproblem dieses Films.
Nö, zeitgenössisch wurden die Effekte auch sehr gelobt von diesem Film. Der sah wohl damals top-notch aus. Hier haben wir wieder gedacht, dass die Modelle sehr, sehr schön in Szene gesetzt sind. Vor allem die Sprengung der Enterprise.
Ja, mit dem Babypuder.
Genau, die haben Babypuder zum Beispiel oben auf das Modell gestreut, damit die Explosion noch krasser aussieht, die sie übrigens nochmal drehen mussten. Sie hatten schon mal eine Version von der Sprengung der Enterprise gedreht, Industrial Light and Magic, aber die war nicht spektakulär genug. Und dann haben sie eben, ist in dieser Einfall gekommen und hat sehr gut funktioniert. Und da war ja der lustige Fun Fact, dass der Drehbuchautor Harve Bennett und auch die Produzenten des Films, dass denen das ganz wichtig war, dass die Fans bitte nicht gespoilert werden, dass die Enterprise in diesem Film explodiert. Also man hat es da richtig Mühe gegeben, man hat das unter Verschluss gehalten. Man wollte halt nicht, dass das vorher irgendwie rauskommt, dass die Fans dann auch bitte den Mund halten, wenn sie aus dem Kino kommen. Bis dann der Typ, der den Trailer geschnitten hat, genau diese Szene reingeschnitten hat.
Aber das passiert ja so häufig. Also manchmal, es gibt ja auch tatsächlich ganze Studios, die berühmt für sowas sind. Ne? Also ich finde immer so ein Paradebeispiel ist hier, nicht, dass der Film gut wäre, aber Terminator, da sind wir bei Terminator Genesis, wo einfach im Trailer gezeigt wird, dass John Connor da auch ein Terminator ist und der Antagonist. Wo ich mir einfach denke, so, warum ist das im Trailer drin, Leute? Ne? Und das passiert halt ständig und das ist natürlich schade. Andere schöne Fehlergeschichte, das hast du mir erzählt, fand ich am Anfang mit diesem Namen-Name-Scrolling, da kommen ja dann immer so hintereinander die Namen der Hauptdarsteller, angefangen mit William Shatner, dann gibt es eine längere Pause, dann kommt die Forest Kelly, also Pille, und dann kommen die anderen. Und diese längere Pause, hast du mir erzählt, ist, man hatte erst da Leonard Nimoy drin stehen und dann hat man das aber wieder rausgenommen, weil man die Überraschung nicht verderben wollte, dass Leonard Nimoy nochmal auftaucht.
Der Film heißt Auf der Suche nach Mr. Spock.
Nee, aber wir haben ja, das fand ich ja auch ganz interessant, es ist auch ein Teil dieser Red Letter Media Geschichte, die hatten tatsächlich, als Star Trek's Motion Picture noch als Serie in Planung war, weil Leonard Nimoy nicht verfügbar war, Spock neu gecastet tatsächlich. Und wir hatten ja am Ende von der letzten Folge auch darüber gesprochen, das war ja ganz clever, was sie in Zorn des Khan gemacht haben für Auf der Suche nach Mr. Spock. Sich dadurch, dass sie einen jungen Mr. Spock tatsächlich da einführen wollten, haben sich ja die Option offen gehalten, nehmen wir Leonard Nimoy nochmal oder nehmen wir halt eine jüngere Version und nehmen halt einen anderen Schauspieler.
Das war aber auch so, dass Leonard Nimoy sich mehrfach abfällig über seine Rolle geäußert hat. Eigentlich hatte er nach der Serie auch nie wieder Bock, Spock zu spielen. Und das war das Tolle, dass dieser Film jetzt wiederum eröffnet hat, dass Leonard Nimoy diese Rolle von Spock wieder ganz neu füllen kann. Es war, ist ja jetzt quasi wie so ein Restart.
Ja.
Wobei es auch da wieder komisch ist, ist, dass dieser Planet, der dafür sorgt, dass Spock altert wieder, etwas schneller altert als sonst. Und sie holen ihn aber genau dann zurück, wenn er wieder ein alter Sack ist. Statt ihm den Gefallen zu tun, ihn im 25-jährigen Körper wieder zu holen und dann seinen Geist da rein zu transferieren. Dankeschön.
Danke für nichts.
Ja,
das stimmt. Ich fand auch ganz spannend, die moralische Frage, die das ja auch aufwirft in gewisser Weise. Weil also, was passiert, offensichtlich hat sich dieser Körper regeneriert von Spock auf dem Planeten Genesis. Ist wieder jung, also die finden, ich schätze, da ist der so 10 Jahre alt, dieser Körper, den sie da finden. Und der zeigt ja offensichtlich Zeichen von Intelligenz, weil er nimmt Kontakt mit Sevek und David auf, ne, indem er so eine Geste macht über die Nase und so. Und nachher auch immer wieder Gesten dabei sind, wenn er dadurch die vulkanische Pubertät gibt, die alle 7 Jahre stattfindet. Und dann wird aber dieses Individuum ja ausgelöscht, indem es wieder gefüllt wird mit dem Geist von Mr. Spock. Also ist das moralisch vertretbar, frage ich mich dann. Ne? Oder ist jetzt der neue Spock ein Amalgam dieser beiden?
Sie hätten dem Jungen ja einen Gefallen tun können und den Geist von dem Jungen wiederum in Pille rein transferieren können.
Was wäre da mit Pille gewesen?
Weiß man nicht.
Das weiß man nicht so genau. Ja, und du sagtest vorhin, man hat wirklich das Gefühl, aber ansonsten, und das ist ja eigentlich auch schon die ganze Geschichte, also es ist ja eigentlich in 3 Sätzen zusammengefasst. Die Genesis, da ist der Körper von Mr. Spock, der musste wieder mit seinem Geist zusammengefunden werden, der in Pilles Körper steckt. Die Klingonen wollen Genesis als Waffe haben. That's it.
Ja.
Und
so dümpelt der Film vor sich hin.
Genau, und sie machen ja selbst dann aus wirklich dramatischen Szenen nichts dramatisch. Sie hatten noch drüber gesprochen, dann wird dieser Tod von, wie gesagt, der Nachhalt bis in Teil 6, der Tod von David, dem Sohn von Captain Kirk, ist sehr unspektakulär. Also er versucht ja erst, also die Klingonen sollen eine Geisel töten, Doc Brown sagt ihm, ist egal, welche umgebracht wird, hauptsächlich nicht Marty McFly. Und dann gehen die halt so im Kreis um die rum und dann entscheiden sie sich fürs Lieutenant Savick. So. Und er holt aus und David versucht sie zu retten, hält ihn auf, umarmt ihn, wird auf den Boden geschmissen und erstochen. Und das ist halt alles musikalisch nicht sehr spektakulär untermalt.
Da ist gar keine Musik in
So gut wie gar keine.
Aber wir waren uns einig, dass William Shatner dann die Reaktion auf den Tod sehr gut gespielt hat.
Die war toll, ja. Er wurde gestolpert und hat ein bisschen geweint.
Ja, das war aber auch improvisiert. Also da hat Leonard Nimoy gesagt, William, mach einfach, wonach dir ist. Und William hat abgeliefert. Das ist halt auch eine ganz ikonische Szene, dass er dann so zurücktaumelt und dann sich vermeintlich auf den Stuhl wirft, aber dann davor landet und so. Mhm. Wo William Shatner bis heute nicht aufgelöst hat, aber den Stuhl einfach nur verfehlt hat. Aber es war wohl so gut direkt im ersten Take, dass man es auch direkt genommen hat.
Ja, William Shatner ist halt, ich bin ja durchaus William Shatner-Fan, ne? Aber ich finde, William Shatner ist einer von diesen Schauspielern. Das ist so Robert De Niro in den späten Jahren, dem war das auch so, oder mir fällt mir jetzt so spontan noch ein. Das sind so Leute, den merkst du so, Harrison Ford, den merkst du, wenn die keinen Bock haben, dass sofort.
Hayden Christensen,
aber der hat ja noch nie Bock. Das ist ja das. Aber Harrison Ford ist halt auch so ein Paradebeispiel, aber eben auch Robert De Niro im letzten Jahr. Und ich finde, das gilt für William Shatner auch, wenn der keinen Bock hat, dann merkst du ihm das aber auch sowas von an. Dann rotzt er dir die Rolle so richtig hin, ne? Und wenn er aber richtig Bock hat, so wie da in dieser Szene oder wenn du dir mal Boston Legal anguckst, tolle Serie, wo der einfach in dieser Rolle aufgeht und da richtig Bock drauf auch hat, ne? Dann ist das auch ein guter Schauspieler. Und der kann das halt auch.
Mhm.
Ne? Er zeigt es nur leider zu selten.
Ja, ich habe dir noch ein Fun Fact.
Ja, es geht um den Bird of Prey, hattest du gesagt, ne?
Es geht um den Bird of Prey. Es ist ein sehr ikonisches Raumschiff in der Star Trek.
Hab ich mal gesehen, grün, sieht aus wie ein Raubvogel, so ein bisschen.
Also jeder kennt dieses Design, der sich nur ansatzweise für Science Fiction irgendwie interessiert. Es ist also halt ein Raubvogel, also es ist richtig cool. Also derjenige, der das designt hat, der müsste eigentlich einen Oscar dafür kriegen. Folgendes ist abgelaufen. Jetzt kommt die Geschichte dahinter. Das Art Department da war wohl jemand, der richtig Bock hatte, ein cooles Raumschiff zu designen.
Mhm.
Er hat sich dann stundenlang dahingesetzt, hat dieses Modell ausgefeilt, hat es erstellt, hat es gebaut, anlackiert, fertig gemacht, hingestellt. Und dann ist man damit zum Regisseur gegangen und hat gesagt, hier ist das romulanische Raumschiff.
Das romulanische?
Dann hat Leonard Nimoy wahrscheinlich gesagt, in dem Film spielen keine Romulaner mit. Dann hat der Typ aus dem Art Department gesagt, oh, aber das kann sich tarnen. Aber tarnen konnten sich doch in der Originalserie nur die Romulaner. Ja, wir sagen einfach Folgendes. Der Klingone hat ein romulanisches Raumschiff geklaut und ist dann damit dann dahin geflogen, um Genesis zu besorgen. Und dann haben sie es einfach komplett gecancelt und haben einfach seitdem gesagt, dass Klingonen sich auch tarnen können.
Ja, ist doch super. Ja, aber das ist dann aber schon wieder, finde ich, so ein bisschen merkwürdig. Wir reden ja davon, den Klingonen ist Ehre im Kampf besonders wichtig. Und es ist ja jetzt nicht besonders ehrenhaft, sich anzuschleichen von hinten und dann die wegzuschießen.
Ja, im Star Trek Lore hat man dann tatsächlich das so gemacht, dass in der Originalserie waren die Romulaner und Klingonen sehr zeitweise verbündet. Also neutrale Zone und sowas eingerichtet und dann sagte man, dass dann wohl die Klingonen im Austausch ebenfalls diese Tarnvorrichtung von den Romulanern erhalten haben.
Mhm.
Aber das hat man sich dann nachher irgendwie, hat man diese Lücke dann gefüllt. Das war halt einfach voll ein Accident, was hier passiert ist. Seitdem haben die Klingonen einfach das coolste Raumschiff von den Romulanern geklaut.
Ja, aber es ist cool.
Ja.
Wir werden ja nachher auch noch eins kennenlernen, das getarnt schießen kann.
Ja.
Richtig crazy.
Wobei ich persönlich sagen muss, dass ich dann die Warbirds, also das Raumschiff, was die Romulaner dann in Next Generation bekommen haben, auch ein richtig cooles Raumschiff war.
Ja, das war auch cool. Das ist so ein bisschen, ist quasi die fette Version vom Bird of Prey.
Ja, es ist so ein, also wirklich so ein riesiger Adler.
Mhm.
Knallgrün, fand ich richtig cool als Kind.
Kleiner Exkurs an dieser Geschichte, weil du das ja so gerade so schön erzählt hast, wie die dann versucht haben, Dinge, die dann spontan am Set oder beim Drehbuch oder von irgendeinem Drehbuchschreiber entschieden wurden, dann in diese Lore einzubauen. Das muss ja inzwischen ein ganzer Job sein, bei so komplexen Sachen wie Star Trek, Star Wars, Marvel, dass die Leute nichts anderes mehr machen, als irgendwelche Dinge, die irgendwo passiert sind, dann sich Dinge auszudenken, warum das trotzdem okay ist, dass das genauso gelaufen ist. Ne? Warum sieht XY anders aus als vorher? Warum, zum Beispiel, ein schönes Beispiel, ist ja der Darth Vader-Anzug, wo dann gesagt wurde, ja, aber gut, aber wir sehen ja schon in den ersten drei Episoden höher entwickelte Roboter. Warum kriegen die das denn nicht hin, nämlich zumindest mal ein ordentliches Atemsystem dahin zu bauen? Warum hat der immer so einen Keuchhusten an? Das kann doch nicht so schwer sein in der modernen Technik, die da zur Verfügung steht. Nee, das war Absicht von Palpatine, um ihn zu schwächen. Ah, okay. Ne, so Sachen halt, ne?
Ja, wobei man hat ja doch danach, wie heißt dieser eine, der da 30 Lichtschwerter auf einmal führen kann, dieser
General Grievous.
Der war ja auch nur noch mit Keuchhusten unterwegs.
Ja, aber das wissen wir ja, das war tatsächlich von Anfang an geplant, dass eine Folge des ersten Duells war zwischen ihm und Obi-Wan. Dass Obi-Wan.
Ist mir egal, sie haben ihn halt keuchen lassen, damit es noch nachher so hinreisend, also so diese Journey zu Darth Vader wahrscheinlich darstellt.
Ja, ja, klar, soll so ein Reminder auch an Darth Vader gewesen sein, denke ich auch. Aber anderes Thema. Aber ich finde das einfach spannend, dass es einfach Leute gibt, die ja nichts anderes machen, weil andere Leute nicht darauf geachtet haben, was so lore-mäßig passiert. Warhammer 40k, auch ein schönes Beispiel. Nichts anderes machen, als sich Dinge zu überlegen, warum das dann doch passt.
Ja, ich habe noch einen Fun-Fact für dich.
Ja.
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die Ausleuchtung an Bord des Bird of Prey immer so war, dass man eigentlich nicht wirklich was vom Set gesehen hat.
Ja. Also du hast ja eigentlich nur von vorne, das ist in der Mitte dieser Captain Sitz und dann ist das eine sehr enge Brücke und dann hast du da hinten eigentlich nur den Ausgang und das war es so pretty.
Und es war sehr viel Nebel auf der Brücke.
Und du siehst ihn fast nur aus einer Perspektive, wenn man den Kram.
Fun Fact ist, zwischendurch haben die Paramount Studios gebrannt
mhm.
und viele Sets sind abgefackelt. Und es ist tatsächlich wohl auch so gewesen, ich habe es nachgelesen, fand ich sehr interessant, dass William Shatner tatsächlich sogar ein Studiomitglied gerettet hat vor den Flammen, bevor die Feuerwehr eingetroffen ist.
Krass, okay.
Ja, aber dann mussten sie halt improvisieren. Und dann haben sie halt gesagt, ja, dann machen wir halt Nebel auf der Brücke, was jetzt nicht sehr realistisch ist, aber ja.
Vielleicht ist das, läuft das noch mit einer Dampfmaschine, die Brücke.
Ja.
Steampunk.
Bei einem sehr neuen Raumschiff wahrscheinlich, ja. Aber es hilft ein bisschen zum, also es fällt nicht auf und nö, macht ja das nochmal ein bisschen atmosphärischer. Ich
genau.
Ich liebe den Film sowieso immer sehr
atmosphärisch. Ja, gerade mit dem Lichtern noch so. Ich finde das ja immer so schön, wenn du so alte Filme siehst, dass sie sich noch Mühe gegeben haben mit der Ausleuchtung von solchen Sachen, ne?
Mhm.
Das ist echt so eine Krankheit von modernen Filmen heutzutage, dass ich glaube, ganz oft die Entscheidung getroffen wird, nee, wir haben A, keine Zeit, das jetzt ordentlich zu machen. Das ist zu teuer, weil du musst ja dann aus mehreren Perspektiven das Licht ja komplett wieder ab und wieder aufbauen, je nachdem von wo der Shot kommt. Und dann glaube ich ganz oft so, ja, machen wir in der Post. Ich glaube, heute ist so ein Standardspruch, ne? Ja, das sieht kacke aus. Ja, ist egal, machen wir in der Post. Ne? Denn wir haben vergessen, für die richtige Knarre für Samuel Jackson zu kaufen. Gib ihm so ein grünes Ding in die Hand, so ein grünes Schaumstoffding, machen wir nachher in der Post. Ne?
Ja, ich fand es auch lustig, dass hier Lieutenant Uhura ja eigentlich fast gar nicht in diesem Film vorkommt, nur in einer Szene. So
aber die Szene ist cool.
Die Szene ist cool und das war wohl auch der Grund, warum sie das mitgemacht hat.
Ah, okay.
Weil sie hatte nämlich das Drehbuch dann gelesen, hat sich erst aufgeregt, dass sie wenig Screentime hat, hat dann aber entschieden, dass die Screentime, die sie hat, cool genutzt ist. Aber sie hat dann schon gesagt, im nächsten Film möchte ich gerne ein bisschen mehr zu tun haben. Und da darf sie dann ja fast nackt rumtanzen. Freuen wir uns.
Im übernächsten. Im übernächsten, im fünften, ja?
Im fünften.
Genau. Im vierten kann ich mich nicht
dran. Da freuen wir uns dann schon drauf.
Ja. Lustig ist ja auch, dann haben sie einen klingonischen Gefangenen auf dem Bird of Prey. Sie entern ja in den Bird of Prey.
Mhm.
Und haben dann den letzten Klingonen auf diesem Schiff als Gefangenen, der auch sagt, er verdient es nicht zu leben. Und dann sagt Kirk, er tötet ihn später. Und wir dann schon so, ja, er muss ihn ja getötet haben. Der taucht ja nie wieder auf.
Ja.
Weißt ja, der verschwindet ja aus dieser Lore. Da haben wir ja so Scherz gemacht. Der sitzt jetzt da, der hat jetzt irgendwie auf Vulkan so ein klingonisches Restaurant aufgemacht oder fliegt aus Versehen noch mit in die Vergangenheit im nächsten Teil, der ja interessanterweise genauso wie ja jetzt 2 auf 3 folgt, ja auch zeitlich direkt anschließt an von 3 auf 4. Also 4 wird damit starten, dass sie ein Notsignal von der Erde bekommen, ne, und jetzt müssen sie Buckelwale retten. In der Vergangenheit.
Ja, und ich hatte ja die These, dass ein Gemischtwarenladen auf Praxis eröffnet. Was so ein bisschen wäre, wie als würde man Tante Emma Laden auf Alderaan eröffnen. Naja.
Kurz bevor der Mond kommt, weißt du?
Too soon.
Too soon. Grand Opening oder so. Oh oh.
Ja.
Das ist schon schön. Ja, aber irgendwie so.
Wobei wir wissen immer noch nicht, was die Explosion auf Praxis jetzt wirklich verursacht hat. Vielleicht hat er ja ein Gemischwarenladen eröffnet.
Er hat illegal versucht, romulanisches Ale zu brauen und das ist explodiert. Das wird's gewesen sein.
Ja.
Schön, also ich muss tatsächlich sagen, der ist jetzt auch in meiner Erinnerung, ich hatte ihn jetzt auch schon länger nicht gesehen tatsächlich und ich hatte ihn besser abgespeichert tatsächlich in meiner Erinnerung und jetzt muss ich sagen, jetzt so nochmal geguckt, ich gebe dir recht, er dümpelt so dahin, er fühlt sich halt ähnlich an wie gerne mal, also wie das werden wir vielleicht beim 9. nochmal, das habe ich so in Erinnerung, dieses Gefühl haben, es ist halt wie so eine bisschen aufgebohrte Folge. Allerdings keine Highlight-Folge, ne? Und viele Dinge, das haben wir auch schon gesagt, würden heute mehr ausgeschlachtet, glaube ich, emotional, ne?
Ja, man hatte irgendwie den Eindruck, dass die Drehbuchautoren dann dahingesetzt wurden mit den Folgen des 2. Teils, die ja sehr weitreichend waren. Man hatte diesen Planeten jetzt auf einmal. Spock war tot. Die Enterprise war fast zerstört. Ja, was machen wir jetzt?
Und alles, was sie, und sie räumen ja im Prinzip alles ab. Sie räumen ja auch den Sohn ab. Der taucht ja auch das erste Mal in Teil 2 auf. Sie räumen den Sohn von Kirk ab, David, indem er stirbt.
Ja.
Sie zerstören den Planeten, weil er instabil ist, weil David einen Fehler gemacht hat, weil er ist wie sein Vater. Er macht einfach mal und dann gucken, was passiert. Ne? Nur weniger erfolgreich hat sein Vater. Spock ist wieder da. Also der ganze 3. Teil ist jetzt eigentlich nur dafür da, mehr oder weniger den Status quo wiederherzustellen. Von vor Zorn des Khan. Also eigentlich negiert dieser Film Zorn des Khan.
Ja, also das, Ja, ich weiß nicht, ob er ihn negiert.
Aber zumindest einen nicht unwesentlichen emotionalen Impact in Johannes Kahn hat, nimmt er zurück.
Ja, es ist halt wie so ein Vier-Gänge-Menü, wo der Zorn des Kahn der Hauptgang war.
Mhm.
Und auf der Suche nach Mr. Spock ist das Abdecken des Tisches. Da wird dann alles weggeräumt.
Ja, ja.
Und dann kommt das leckere Dessert.
Nee, dann kommt der Clown.
Ja, oder der nächste Gang. Ja, der vierte ist halt...
Eine Comedy. Der vierte ist eine Comedy.
Ich liebe den ja.
Ja.
Ich habe ihn jetzt wirklich schon ewig nicht mehr gesehen, deswegen freue ich mich sehr drauf.
Geht mir genauso.
Und hoffe einfach, dass mir das diesen Film nicht kaputt macht.
Ja. Nee, das war ja auch immer... Also ich habe ja einen Kumpel früher mit Martin Böhm, schöne Grüße an dieser Stelle, falls er hören sollte. Wir beide haben uns so ein bisschen reingesteigert in diese Filme. Und dann war damals, war ich immer ein großer Freund von Listen machen. Und damals haben wir dann auch sehr geratet und da war durchaus der vierte auch einer, der häufiger mal auf der Eins gelandet ist. Also immer so wechselseitig 2, 4, 6, das waren immer so die. Und ich finde tatsächlich in Retrospektive, je länger diese das letzte Mal sehen her ist, desto weiter rückt dieser vierte nach unten tatsächlich für mich. Also.
Weil das, glaube ich, ein Film ist, der sehr vom Zeitgeist lebt.
Mhm.
Ich glaube, dass man viele Anspielungen heute post-Kalter Kriegszeit nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, wenn zum Beispiel ein Russe in San Francisco fragt, wo denn hier die atombetriebenen Kriegsschiffe sind, dass das wahrscheinlich eher schwerfällt, das nachzuvollziehen. Auch diese, es gibt ja immer so Anspielungen auf die Popkultur und sowas alles, aber der hat so gute Szenen, ich will jetzt gar nicht vorgreifen, aber ich sage nur, die Szene, in der Scotty das transparente Aluminium erfindet. Das zum Beispiel
ich
eine meiner absoluten Lieblingsszenen überhaupt in allen Star Trek-Sachen.
Meine absolute Lieblingsszene ist, wenn Pille in ein Krankenhaus Mitte der 80er kommt.
Lass es nicht vorgreifen.
Lass uns aber
überbrechen.
Das ist
geil.
Ganz großartige Szene.
Das ist gut, ja.
Diese ganzen Fish-Out-of-Water-Geschichten eigentlich.
Aber es war halt auch so, der vierte Teil war dann endlich mal, der zog, dass er so ein bisschen mal die Star Trek-Figuren mit ein bisschen Bezug zu unserem Alltag hergestellt hat damals. So Figuren, die so übermenschlich und irgendwo ganz weit weg wirkten, dann mal mit unserem Leben kollidiert haben, also mit unserem Leben, damit meinst du das Leben in den 80er Jahren. Ob man das heute noch nachvollziehen kann, da bin ich sehr gespannt drauf.
Mhm.
Ich weiß, dass wir beide uns am meisten absolut auf den sechsten Teil freuen.
Ja, ja.
Da kann ich da wirklich gar nicht drauf abwarten, weil das ist, das war so mein persönlicher Höhepunkt. Aber ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Mach mal die Schleife drum. Wenn wir, also wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht so lang, furchtbar lang. Also er war jetzt auch nicht super spannend, aber ich fand, den konntest du gut weggucken jetzt auf der Suche nach Mr. Spock. Er hatte seine Längen, aber ich fand ihn jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist jetzt aber, mach mal hin, so wie beim ersten, ne, beim Motion Picture. Er ist halt so ein Transition-Teil, ne? Und da macht er seine Aufgabe, erfüllt er in gewisser Weise. Ich finde ein bisschen schade, dass er wenig. Die Highlights, die er hat, nämlich diesen persönlichen Impact für auf Captain Kirk, dass er den nicht mehr ausschlachtet, sondern das so fast schon in den sechsten Teil verschiebt. Und aber ich finde so, also ich bin jetzt auch nicht böse drum, den jetzt nochmal in der Reihenfolge geguckt zu haben. Also ich finde, den ersten kann man weglassen, so eine Retrospektive, man fängt einfach mit Zorn des Kahn an und dann kann man den aber auch durchaus in der Reihe weitergucken. Ich bin am meisten gespannt auf den fünften, ob man den noch gucken kann. Aber ich glaube, der ist so daneben, dass der schon wieder lustig ist.
Ja.
Ist so mein Verdacht. Und ich bin auf den siebten tatsächlich auch sehr gespannt, weil den habe ich auch sehr lange schon nicht mehr gesehen. Treffen der Generation.
Auf welchen Film ich auch noch sehr gespannt bin, das ist Nemesis. Das ist einer der Filme, die, glaube ich, so vom Fandom mit am meisten gehasst wird.
Mhm.
Aber ich bin jetzt heute noch mal gespannt darauf, wie sich der heute anfühlt.
Mhm.
Aber ja, mal sehen.
Ja, bei Nemesis ist ja spannend, dass er ja einen ganz eigenen Weg geht. Der geht ja auch weg von, der ist ja sehr dreckig, wenn ich den richtigen Erinnerung habe. Ich habe den lange nicht gesehen. Ich habe ihn halt sehr dreckig und der fühlt sich weniger wie ein Star Trek-Film an. Aber ich glaube, dass der zum Beispiel im Kontext dieser der Kelvin-Zeitlinie, also der Star Trek-Film von J.J. Abrams, glaube ich, gar nicht so schlecht funktioniert, weil ich finde ihn so, wenn ich so drüber nachdenke, so stilistisch, wenn ich mir das Raumschiff der Bösewicht in dem 2013er J.J. Abrams Star Trek Film angucke, von Eric Banner, dem Schiff, und dem von Nemesis, finde ich, gibt es da durchaus Parallelen.
Ja, bei Nemesis kam auch endlich meine Lieblingsantagonisten zum Tragen, nämlich die Romulaner.
Immerhin. Gut, dann haben wir jetzt...
Wie man mir genommen hatte, diesen Film. Hätten sie doch nur auf den Produktionsdesigner gehört.
Ja, aber komm, dafür haben wir wirklich sehr ikonische und das können wir vielleicht noch tatsächlich zum Abschluss loben. Ich meine, das ist jetzt ein Design, das sie auch ein bisschen verfeinert haben aus Star Trek The Motion Picture, aber ich finde das Kostümdesign der Klingonen fantastisch, weil sie alle Stärken ausspielt, die damals möglich waren mit Prosthetics, ne, und an der richtigen Stelle ausspart. Also ich hatte das vorhin erzählt, dass zum Beispiel es bis sehr lange sehr schwer war und erst so eigentlich so Anfang der Nullerjahre möglich war, so in Teilen des Gesichts, dass sich viel bewegt, also Backen, Mund und der Bereich, der sich viel bewegt, da Prosthetics anzubringen. Deswegen siehst du das auch selten bei diesen Star Trek Filmen, weil das immer scheiße aussah. Und das wussten sie, wahrscheinlich auch aus vorangegangenen Filmen, und haben dieses sehr cool mit dieser Stirnwulst, dem in Anführungszeichen Blackfacing, was so ein bisschen betrieben wird. Also sie waren zumindest lange auf der Sonnenbank, die Klingonen. Und und das ist ja sowieso eine Idee von Fantasy und Science Fiction, dass man Dinge nimmt, die einem unbekannt sind, wie Aliens, und die anreichert mit Dingen, die man kennt. Also in diesem Fall diesen mongolischen Bärten, ne, diesen Ikonografien und so weiter. Und das finde ich eigentlich total clever. Und ich finde, das ist ja, dieser Film führt ja quasi die Klingonen an, das hatten wir auch anfangs schon gesagt, wie wir sie bis heute kennen eigentlich.
Ja. Dafür bin ich dem Film sehr dankbar.
Viel mehr ist es dann aber auch nicht.
Genau. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich dir noch eine Sache sagen, David. Ich war es und werde es immer sein. Dein Freund.
Danke, Jim.
Er ist tot, Jim.